Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinikseelsorge. Neues aus der Klinikseelsorge. Mein Name ist Stefan Hund. Ich bin sowohl evangelischer Pfarrer in einem Großklinikum als auch Begleiter für Unternehmer und Führungskräfte in Schweigezeiten zur Gelassenheit auf Augenhöhe. Hier erfahren Sie unter stefanhund.com mehr über mich und meine Arbeit. Aber nun zurück zum Podcast. Los geht's! Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind nun in der Folge Nummer 58 von Neues aus der Klinikseelsorge. Ich spreche in diesem, wie auch in dem vergangenen und dem nächsten Podcast mit meinem Kollegen Pfarrer Dr. Hans-Jürgen Steubing. Er war über 5 Jahre Pfarrer am Hospiz in Darmstadt.
Also das ist ohnehin eine der Feststellungen, die wir im Hospiz gemacht haben, dass in vielen Fällen, wenn wir Gäste haben, die sich schwer tun, am Ende loszulassen. Mhm. Und wir uns fragen, warum, was hält diesen Menschen noch? Warum quält er sich noch? Denn er kann, es kann nicht irgendwelcher Gewinn an Lebensqualität sein, denn es geht diesem Menschen mies. Dass dann der Segen das war, was sie vielleicht noch gebraucht haben, um loslassen zu können.
Absolut.
Das ist eine Erfahrung, die sich wie ein roter Faden eigentlich durch die Arbeit in diesen 6 Jahren, die ich im Hospiz gewesen bin, durchgezogen hat.
Ja, und wahrscheinlich auch gerade Menschen, die von sich gesagt hätten, naja, mit Kirche, ich hab's nicht so mit Kirche.
Das ist ohnehin bei der Kundschaft, sag ich mal, die man im Hospiz hat, also bestenfalls 10% haben eine intensive kirchliche Erdung. Im Sinne von einer Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft. Und das ist dann, Religionsgemeinschaft heißt dann von Buddhisten über Moslems, über Siebentags-Adventisten, über Pfingstgemeinden, über landeskirchliche Gemeinschaft oder katholische Kirche. Mhm. Also das volle Spektrum und wie gesagt, maximal 10% derer, die da waren, würden von sich beim Einzug schon gesagt haben, ich bin ein Mensch, der stark mit einer Kirche, mit einer Gemeinde oder mit einer anderen Religion und einer Gemeinde dieser anderen Religion verbunden ist. In vielen Fällen war es eher so, dass, wie hat jemand zu mir mal gesagt, das war ein Mann, der als Manager gearbeitet hat. Es ist gut, dass Sie da sind. Als ich gestern mich entschieden habe, hierher zu gehen, habe ich gemerkt, es gibt eine Dimension in meinem Leben, mit der ich mich 30 Jahre nicht beschäftigt habe.
Ja.
Ich glaube, das ist jetzt höchste Eisenbahn, kommen Sie morgen mal vorbei. Und in solchen Fällen heißt es dann tatsächlich auch Sprache finden für Dinge, für die ich 30 Jahre lang
keine hatte.
Ja. Und Bedürfnisse in Worte kleiden können und Hoffnungen und Wünsche und Gefühle in Worte kleiden zu können, die ich seit Kindesbeinen eigentlich nicht mehr verwendet habe. Und zu merken, das, was ich an Kindersprache für Glauben vielleicht mal mitbekommen habe, das trägt hier nicht in dieser Situation. Ich brauche andere Erwachsene.
Kannst du dafür einfach mal ein Beispiel nennen? Was leistest du oder was leistet ein Seelsorger im Hospiz gerade innerhalb dieser, ich sag mal, multireligiösen Situation?
Also die Aufgabe ist sicher nicht, Mission zu betreiben im Hospiz. Die Aufgabe besteht aber darin, religiöse und spirituelle Bedürfnisse wahrzunehmen. Das heißt für mich zum Beispiel, dass ich, wenn wir einen muslimischen Gast da hatten und es klar war, dieser Mensch ist ein religiös verwurzelter Moslem, zu schauen, dass man jemand von seiner Gemeinde oder seinem religiösen muslimischen Hintergrund bekommt, der mit ihm letztlich die Gebete sprechen kann, die am Ende gesprochen werden müssen. Und das ist letztlich dann erstmal unabhängig davon, ob das jemand ist, der Christ oder Moslem ist, denn bei Christen kann es zum Beispiel sein, wenn wir jemanden haben, der zwar stark katholisch geprägt ist, aber aus Italien kommt, dass wir tatsächlich schauen müssen, dass wir am besten einen italienischen Priester bekommen, der in Italienisch, denn das ist ganz wichtig, nochmal die Muttersprache für die entscheidenden Gebete verwenden zu können.
Ja.
Und jemanden zu haben, von dem ich das Gefühl habe, das ist ja der Frömmigkeitshintergrund, in dem ich mich aufgehoben fühle, in dem ich mich angenommen fühle, sodass es nicht darum geht, alles selbst zu machen, sondern in vielen Fällen darum geht, herauszufinden, wer sind die Leute, die religiös geprägten Menschen, die dieser Mensch, dieser Gast jetzt gerade braucht.
Ja.
Damit das entsprechend angenommen werden kann. Und das kann dann manchmal sein, dass man das selbst ist. Es kann aber auch sein, dass man merkt, in diesem Falle bin ich es nicht.
Mhm.
Was man auch nicht unterschätzen darf, ist zum Beispiel, dass man manchmal auch die Geschlechterrolle oder Geschlechterkarte ziehen muss. Denn wir haben manchmal Fälle von Frauen, die zum Beispiel von Männern viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das reicht von Missbrauch im Kindesalter über Gewaltübergriffe über. Die Liste ließe sich hier sicher endlos fortsetzen. Und man merkt dann oft sehr schnell in einem Gespräch, da sind so viele Ressentiments, so viele manchmal unterbewusste Bremsen, die einem guten Gesprächsverlauf im Weg stehen, im Raum, dass ich dann auch durchaus manchmal eine Kollegin frage.
Sage,
könnten Sie bitte mal da hingehen? Ich habe das Gefühl, ich bin hier der falsche Seelsorger. Umgekehrt ist es oft so, dass es am Anfang zum Beispiel im Hospiz so gewesen ist, dass wir sehr wenig männliches, eigentlich gar kein männliches Personal hatten, das regelmäßig dort war. Und ich manchmal einfach im Zimmer geschickt wurde, damit mal ein Mann als Gesprächspartner da ist. Und ich kann mich gut erinnern, mit einem Herrn, der lange im Hospiz war, ich 3 Monate lang über Motorräder, die Route 66, Autos, Häuser bauen und so weiter unterhalten zu haben. Ich habe schon in Gesprächen immer mal wieder so kleine religiöse Angelhaken ausgeworfen, aber der Fisch biss nicht an. Bis dann eines Tages von ihm die Frage kam, er war offensichtlich katholisch, sagen Sie mal, Herr Pfarrer, was heißt denn eigentlich gebenedeit?
Okay.
Und das war sein Anknüpfungspunkt über diese einfach mal Informationsfrage, was das heißt, letztlich einen Einstieg zu machen in religiöse Vorstellungen, Wünsche, Wertvorstellungen, Träume, Hoffnungen und so weiter. Aber dazu brauchte es ein mehrmonatiges Aufbauen von Vertrauen. Das hat man natürlich nicht immer, so eine Situation, wo man das so langsam, sag ich mal, auf den Weg bringen kann. Aber oft ist es erstmal der Smalltalk, der das Vertrauen schafft, um dann auch über andere Dinge reden zu können. Wie zum Beispiel die Fragen, wo komme ich her? Wo werde ich hingehen? Was habe ich noch an Dingen im Gepäck, die ich vielleicht loswerden will, weil sie mich belasten? Und was muss ich noch erledigen, bevor ich gehen kann und gut gehen kann?
Was habe ich noch im Gepäck? Was muss ich noch erledigen? Was sind so da deine Erfahrungen? Also ich habe, wo ich Menschen in solchen Situationen jetzt nicht innerhalb des Hospizes, aber innerhalb von Seniorenheimen oder im Krankenhaus begleitet habe, oftmals die Erfahrungen gemacht. Da werden noch Geschichten, ich sag mal, aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt, die man noch loswerden möchte, entweder weil Schuld einem angetan worden ist oder weil man selbst Schuld jemand anders angetan hat. Und in dem Moment, wo das ausgesprochen ist, und eher im katholischen Sinne gesagt, die Absolution ausgesprochen ist, in dem Moment kann auch jemand gehen.
Das ist genau so. Das sind oft Geschichten, die sehr weit zurückreichen. In manchen Fällen ist es aber auch einfach so ein das Leben nochmal Revue passieren lassen. und das durchaus auch bewusst vor einem Pfarrer zu tun, um sich ein Stück weit auch die Bestätigung zu holen, ich habe aus dem, was mir anvertraut worden ist im Leben, was Anständiges gemacht. Ich habe das gut verwendet, ich habe das nicht verschleudert, was mir da anvertraut worden ist an Lebenszeit und an Potenzialen, sondern ich habe das gut eingesetzt. Und das zu bestätigen oder sich bestätigen zu lassen, ist vielen offensichtlich sehr wichtig.
Ja.
Denn sonst würde man nicht, sobald man das Zimmer betritt, nach einem kurzen Acher Pfarrer, ich war aber nicht oft in der Kirche, aber anschließend die komplette Lebensgeschichte
hören. Ja.
Im Sinne einer Lebensbeichte in vielen Fällen.
Ja. Ich denke mal, du kannst sofort was mit dem Namen Bronnie Ware anfangen, der Australierin, der sagte, es gibt 5 Dinge, die Menschen bereuen, bevor sie sterben, sich eben halt zu wenig um die Familie, aber zu viel um das Büro gekümmert zu haben. Was sind so deine Erfahrungen, was bereuen die Menschen am meisten?
Also ich habe noch keinen einzigen kennengelernt, der gesagt hat, ich habe zu wenig gearbeitet in meinem Leben. Das gibt es nicht. Es ist oft so, die versäumten Gelegenheiten, die bereut werden. Das ist etwas, was sehr häufig vorkommt. Ich wollte doch immer mal, und ich habe gedacht, das mache ich, wenn ich in Rente gehe, und jetzt schaffe ich es nicht mehr alleine vom Bett bis zur Toilette. Warum habe ich das nicht früher gemacht, als Zeit dafür gewesen wäre? Es sind oft Versäumnisse im Sinne von, dass man die Beziehung zu Partnern oder zu den eigenen Kindern an irgendwelchen Punkten hat in die Binsen gehen lassen. Und der Wunsch, da wieder was zu kitten vielleicht, ist in vielen Fällen durchaus vorhanden. Manchmal machbar, manchmal nicht, weil einfach zu viel Porzellan zerschlagen worden ist.
Ja.
Eine andere Erfahrung, die man oft hat, ist die, Potenziale nicht genutzt zu haben, die man gehabt hat. Dass man eigentlich doch immer davon geträumt hat, mal zum Beispiel Musik zu machen. Aber nie wirklich ernsthaft dem nachgegangen ist.
Ja.
Dann das Gefühl zu haben, das ist eine Seite von mir, die wäre es wert gewesen, auch mal gelebt zu werden. Aber ich habe mich das nie getraut, oder ich habe immer gedacht, ich habe ja noch viel Zeit, das später zu machen. Und dann festzustellen, Zeit ist viel kostbarer und knapper, als du denkst.
Ja.
Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wir sind nun an unserer berühmten 15-Minuten-Grenze. Wenn Sie weiter dem Gespräch zwischen Dr. Stäubing und mir zuhören möchten, lade ich Sie ein, einfach die nächste Folge von Neues aus der Klinikseelsorge auf Ihrem Podcast-Gerät oder bei Spotify anzuwählen. Ich freue mich. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge@stephanhund.com. Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stephan Hund.